Mehr Mut wagen.
Nicht ganz, Willy Brandt.
Sollte die Regierung aber in Sachen Rentenreform.
Du meinst also, die Regierung ist auf einem guten Weg? Wirklich?
Naja, im Koalitionsvertrag steht vor allem viel Vages. Und was kommen wird, naja, ist das wirklich mutig?
Genau das sollten wir gleich Alexander Leisten fragen.
Er spricht sich ja unter anderem für ein größeres Engagement der gesetzlichen Rentenversicherung am Kapitalmarkt aus.
Genau. Und dann sprechen wir noch über das Startup Pocket. Das möchte nämlich die Jugend ermutigen, besser mit dem eigenen Taschengeld umzugehen.
Rente gut, alles gut, der DIA-Podcast.
Willkommen beim Podcast des Deutschen Instituts für Altersvorsorge.
Alle zwei Wochen hören Sie hier Fakten und Neuigkeiten rund um die Altersvorsorge.
Mein Name ist Fabian Dittrich.
Und ich bin Klaus Morgenstern. Wir sind beide Sprecher des DIA.
Nun Klaus, wie weit bist du denn mit deinem Testament gekommen?
Ist in Arbeit. Und nein, ich werde dir meine Kaffeetasse nicht vermachen.
Das ist schade, aber noch mehr Auge hatte ich eigentlich auf deinen Gartenzwerg geworfen, denn na, ich mag doch Antiquitäten.
Lassen wir mein Testament mal beiseite. Das Thema interessiert nämlich auch Melanie aus Frankfurt. Sie lebt seit Jahrzehnten in wilder Ehe, wie man so früher gesagt hätte.
Die Mail habe ich auch gesehen. Und Sie wissen ja, Sie können uns Fragen und Themenvorschläge an info@dia-vorsorge.de schicken.
Melanie schreibt, gibt es für nicht verheiratete Paare nicht auch eine sichere Art und Weise, den Partner als Alleinerben einzusetzen?
Wir haben bei unserer Gesprächspartnerin der letzten Folge, Frau Kleiß, nachgefragt. Und ja, es gibt die Möglichkeit, einen Erbvertrag zu schließen. Hier können sich unverheiratete Paare gegenseitig als Erben einsetzen.
Der Erbvertrag kann nicht einseitig geändert werden. Daher wird er auch gern zur Sicherung von Unternehmensnachfolgen und zur Knüpfung von Bedingungen an ein Erbe eingesetzt.
Also, Melanie, am besten informierst du dich bei einem Fachanwalt für Erbrecht.
Vielen Dank für die interessante Frage.
So, jetzt aber diese...
Gute Nachricht.
Fabian, würdest du deinem Kind schon mit 7 Jahren eine Girokarte zum Bezahlen geben?
Schon mit 7 finde ich mutig. Ich hatte ja erst so mit 13, 14 Jahren eine Girokarte. Da war ich mächtig stolz drauf, wie ein Erwachsener Geld am Geldautomaten abheben. Ja, ob Kinder mit 7 Jahren so verantwortungsbewusst sind, ich weiß es nicht. Da fehlt mir einfach das Kind, um das zu beurteilen. Klaus, wie siehst du das?
Je früher die Kids an den Umgang mit Geld gewöhnt werden, umso besser. In meiner Kindheit hatte ich erst so mit 18 die Möglichkeit, bargeldlos zu bezahlen. Und das nur mit Schecks. Die gab es im praktischen Portemonnaieformat bei jeder Sparkasse damals.
Schecks? Was ist das denn?
Vor 40 Jahren war das für mich im Osten Deutschlands die einzige Möglichkeit, mal eine größere Summe überhaupt bargeldlos zu bezahlen.
Nostalgie mit Klaus Morgenstern. Aber worauf wolltest du eigentlich hinaus?
Auf das Fintech Pocket. Das ist ein Start-up, das Kindern und Teenies schon früh eine eigene Debitkarte ermöglicht, eben ab dem 7. Lebensjahr.
Und warum schon so früh?
Na, weil die meisten Kinder mit der Einschulung auch ihr erstes Taschengeld bekommen. Und ja, das Ganze geschieht natürlich in enger Führung durch die Eltern.
Begleitetes Banking sozusagen. Wie bist du denn auf dieses Startup gekommen?
Na, wie schon, Fabian, gegoogelt. Ich recherchiere gerade, wie Startups zur Vermittlung von Finanzbildung und Finanzerfahrungen beitragen können.
Ja, das klingt spannend. Hast du noch mehr rausgefunden?
Na, zum Beispiel, dass die Neobank N26 den Umgang Jugendlicher mit Taschengeld hinterfragt hat. Was dabei herauskam und welche weiteren Fintechs sich an die junge Zielgruppe richten, kannst du und können natürlich auch Sie schon seit Januar auf unserer Internetseite nachlesen.
Also Bookmark auf www.dia-vorsorge.de.
Verfolgten eigentlich die vergangenen Bundesregierungen eine mutige Rentenpolitik?
Spontane Antwort: Nein. Die Welt dreht sich immer schneller, aber das System bleibt unflexibel. Aus Reformvorhaben wurden immer Reförmchen. Die Renten sind sicher. Ein Echo aus einer lange verhallten Zeit.
Mit der neuen Regierung kommt zumindest ein wenig neuer Schwung in die Debatte. Das erhofft sich nicht nur Alexander Leisten von der Investmentgesellschaft Fidelity. Als Deutschlandchef des Unternehmens verfolgt er sehr aufmerksam, wohin die Reise geht.
Ja, mehr noch. Er hat eine klare Vorstellung davon, wie unser Rentensystem um- und ausgebaut werden müsste.
Gut zu wissen.
Herzlich willkommen, Herr Leisten. Liebe Grüße in den Taunus.
Ja, herzlichen Dank. Herzliche Grüße zurück hier aus Kronberg im Taunus, wo unsere Büros, die Büros von Fidelity in Deutschland sind. Und ich freue mich sehr auf unser Gespräch heute.
Ja, hallo auch von mir aus Büttelborn, wo es heute Morgen auch mal ein wenig geschneit hat. Das ist bei Ihnen im Taunus ja anders. Da schneit es ja dieser Tage öfter. Bevor Sie zu unserer Runde dazugestoßen sind, haben wir beide versucht, uns an unser erstes Bankkonto zu erinnern. Wissen Sie denn noch, wann Sie das erste Mal Fondsanteile gekauft haben?
Da kann ich mich recht genau dran erinnern. Ich habe nämlich die ersten vermögenswirksamen Leistungen, die ich erhalten habe in meiner Lehrzeit, die habe ich in Fondsanteile investiert. Das war im August 1985. Und seitdem begleitet mich auf dem einen oder anderen Weg die Fondsindustrie.
Aber mal Hand aufs Herz, an die Rente haben Sie damals doch noch nicht gedacht, oder?
Nee, das kann ich wirklich so bestätigen. Ich erinnere mich auch da wiederum an meine Lehrzeit, als die nämlich zu Ende ging. Da wurde ich gefragt, ob ich denn die Anlagen beim Pensionsfonds des Bankenverbandes weiter fortführen wollte, ob ich die ruhen lassen wollte, ob ich die beenden wollte. Und offen gesagt habe ich gedacht, das ist ja alles gar nicht so wichtig, das ist noch weit weg. Das habe ich so ein bisschen weggeschoben. Ich habe es dann Gott sei Dank nur ruhen lassen und nicht beenden lassen auf Empfehlung einer sehr erfahrenen Kollegin meines Vaters. Und das habe ich, da bin ich im Nachhinein sehr dankbar für diese Empfehlung.
Wann reifte denn bei Ihnen die Einsicht, dass es ohne eigenverantwortete, kapitalgedeckte Altersvorsorge dann später doch mal knapp werden könnte im Alter?
Das kann ich ganz gut zuordnen. Mein Vater starb, das war 1995, und meine Mutter war Mitte 60, ging also gerade so auf die Rente zu, da trat in die Rente ein. Und wie das, meine Mutter ist aus einer Generation, wo man, sagen wir mal, sich noch nicht so sehr selber um diese Kapitalanlagen gekümmert hatte. Und da war ich so ein bisschen in der Situation, abzusehen, dass sie doch noch lange Zeit ihres Lebens vor sich hatte. Sie erfreute sich damals, wie heute im Übrigen, bester Gesundheit. Sie ist heute 91. Und mir war klar, du musst dich damit auseinandersetzen, damit diese lange Phase des Lebens auch gut zu gestalten ist. Und deswegen musste ich mich damals mit ihrer Kapitalanlage auseinandersetzen und musste die, offen gesagt, ganz anders strukturieren, als das vorher mein Vater antizipiert hatte. Und da musste risikoreichere Anteile hineinnehmen, weil ich merkte, das Zinsumfeld hatte sich damals schon ein Stück weit geändert gegenüber der Vergangenheit. Und das würde mit risikoaversen Spareinlagen oder festverzinslichen Anlagen nicht ausreichen. Das heißt, ich musste die Allokation ganz anders gestalten. Und da war mir klar, das Thema Rente ist für alle Privatpersonen ein essentielles, insbesondere auch, weil sich die Lebenserwartung deutlich verlängert hatte, sodass die Phase, die man dann auch in der Rente zu gestalten hat, dass die erfreulicherweise sehr lang ist, aber das bringt eben neue Herausforderungen.
Ja, und mit dieser erfreulichen Langlebigkeit muss sich ja im Prinzip auch der Staat auseinandersetzen. Die Ampelregierung, die ist mittlerweile auch auf diesen Dreh gekommen, dass, die gesetzliche Rente zumindest eine ergänzende Kapitaldeckung gebrauchen könnte. Was halten Sie denn von dem Vorschlag, der jetzt im Koalitionsvertrag steht?
Also ich bin zunächst einmal sehr, sehr froh, dass generell der Koalitionsvertrag sich mit der Thematik der sinnvollen Gestaltung der Rente so intensiv auseinandersetzt. Ich bin auch für diesen ersten Vorschlag sehr positiv gestimmt, dass man sagt, die das Umlageverfahren soll durch eine Kapitaldeckung ergänzt werden. Aus meiner Sicht ist das der richtige Schritt. Ich glaube allerdings, es sollte nicht nur eine einmalige Ergänzung sein, sondern es sollte eine dauerhafte Ergänzung sein. Das ist, glaube ich, bei der Ausgestaltung in den Vordergrund stellen würde.
Im Wahlkampf war die FDP ja auch noch mutiger. Also der Vorschlag geht ja auf die FDP zurück. Da war ja nicht die Rede von einer einmaligen Einzahlung, sondern die FDP hatte ja vorgeschlagen, 2 Prozentpunkte des Rentenbeitrages kontinuierlich umzuwidmen für diese Kapitaldeckung. Was hielten Sie von diesem Vorschlag?
Ja, ich halte das für einen sehr, sehr sinnvollen Vorschlag. Das geht ja so ein bisschen in die Richtung, die ich eben angesprochen habe, mit der Kontinuität. Ich denke, es ist wichtig, dass man dauerhaft diese Kapitalumlage durch einen substanziellen Anteil an Kapitaldeckung ergänzt. Da darf ich sehr klar auch einmal ein Modell aus einem anderen Land nennen, nämlich aus Schweden. wo, wenn man das gesamte staatliche Rentenvolumen sich anschaut, ungefähr 80% in der Kapitalumlage sich befinden und 20% durch Kapitaldeckung ergänzt werden. Ich denke, das ist ein sehr sinnvoller Weg. Es ist nämlich gar nicht die Kapitalumlage, das Umlageverfahren zu sagen. Das macht absolut Sinn. Es bringt nur die Herausforderung, dass man sich der Demografie immer wieder widmen muss. Und wenn sich die demografischen Daten ändern, hat man eben gegebenenfalls Lücken. Das ist ja ein Thema, was wir in Deutschland besonders haben, weil sich die Demografie eben aufgrund der geburtenschwachen Jahrgänge umgedreht hat. Und es kommt auch noch hinzu die Frage des Lebensalters und der Lebenserwartung. Diese beiden Komponenten, die bringen natürlich immer wieder Schwankungen. Und das kann man dann durch diese Ergänzung sehr, sehr gut austarieren. Ich denke, da liegt ein wesentlicher Vorteil eines solchen Systems. Deswegen bin ich sehr für diesen Vorschlag der FDP.
Jetzt ist es ja so, wenn wir uns mit dem Koalitionsvertrag im Punkt Rente auseinandersetzen, so ging es mir jedenfalls kürzlich schon ein paar Mal und ich spüre das auch so ein bisschen in unserem Gespräch, dann ist das immer so, ja, ein bisschen, ein Einstieg, etwas. Das klingt ein bisschen auch nach unserer vergangenen Bundesregierung, die ja nun bei den Reformen durchaus viel liegen gelassen hat. Wäre es nicht jetzt wünschenswert, wenn Politik mal mehr Mut zeigen würde und vielleicht auch mutiger wäre, als im Koalitionsvertrag steht, weil da ist noch vieles offen. Sehen Sie das so? Welchen Mut würden Sie sich denn wünschen?
Ich sehe das genauso. Ich habe das ja in einem anderen Zusammenhang schon mal sehr deutlich gefordert, dass ich mir mehr Mut von unseren Politikern da wünsche. Und das ist vielleicht sogar noch ein sehr dezent formulierter Wunsch. Sie sprachen von der, dass Sie das an die letzte Regierung erinnert. Ich würde das vielleicht in den Plural setzen und sagen, dass mich das an die letzten Regierungen erinnert. Und da würde ich sogar 20, 30 Jahre, wenn nicht weiter, zurückgehen. Ich möchte es mal sehr, sehr deutlich sagen. Die Deutschen werden hier bevormundet. Sie werden da in einer Scheinsicherheit gewogen. Diese Aussage, die Rente ist sicher, das ist gut gemeint gewesen, außer Frage. Aber eigentlich führt das nur dazu, dass die Bürger ein Stück weit entmündigt sind. Es wird ihnen nicht die Verantwortung, nicht die Eigenverantwortung übertragen, genau sich vor Augen zu führen, wo genau sie in der Rente stehen. Und da sind es eben drei Säulen. Es ist die gesetzliche, es ist die betriebliche, es ist die private. Diese drei Komponenten machen nachher natürlich den Lebensunterhalt aus, der dann im Renteneintrittsalter zur Verfügung steht. Und da den Bürgerinnen und Bürgern klarzumachen, dass sie sich dieses Betrages sehr frühzeitig bewusst werden müssen, weil es eben die Rente zwar sicher ist, das ist außer Frage, aber wie viel Rente ist sicher, das ist ja in diesem Satz gar nicht drin. Und da müssen wir uns klar darüber werden, dass jeder Einzelne sich das vor Augen führen muss und dann sagen muss, wie viel brauche ich, wie viel will ich auch haben. Das ist ja individuell verschieden. Und wo stehe ich? Was werde ich wahrscheinlich erwarten können? Und wie kann ich die Lücke zwischen dem, was ich bisher erwarten kann und dem, was ich benötige oder benötigen möchte, wie kann ich die schließen? Diese drei Elemente gilt es anzugehen. Und ja, um zu Ihrer Eingangsfrage zurückzukommen, da wünsche ich mir ein klares Bekenntnis, eine klare Aussage und jetzt auch Maßnahmen. Ich möchte vielleicht in dem Zusammenhang noch was sagen. Das steht seit Jahren in jedem Koalitionsvertrag. Es wird immer wieder angesprochen. Und dann in der Praxis wird es dann am Ende doch nicht angegangen, nicht umgesetzt oder es bleibt auf der Strecke. Wenn den Bürgerinnen und Bürgern klar vor Augen wäre, wie hoch das Problem wäre, dann würde ein ganz anderer Druck auf dieses Thema kommen. Und dann stünde das ziemlich oben auf der Prioritätenliste. Aber durch dieses, die Rente ist sicher und die Spareinlagen und so, Entschuldigung, wenn ich so ein bisschen umgangssprachlich da bin. Aber dadurch wird irgendwie so eine Scheinsicherheit hergestellt und dann geht das wieder runter in der Prioritätenliste. Da wünsche ich mir einfach ein klares Bekenntnis zu der Bedeutung dieser Frage.
Wenn Experten aus der Investmentbranche wie Sie für mehr Kapitaldeckung für die Rente plädieren, dann unterstellt die Gegenseite häufig, man wolle doch nur das eigene Geschäft ankurbeln.
Das hört man immer wieder. Also zuallererst möchte ich mal etwas sagen. Es ist mir und unserem Unternehmen essentiell wichtig, dass mit dem, was wir machen, wir einen gesellschaftlichen Mehrwert, einen gesellschaftlichen Beitrag liefern. Ich muss ganz offen sagen, das ist mein persönlicher Anspruch. wenn ich irgendetwas machen würde, nur um damit schnelles Geld zu verdienen und nicht etwas Gutes für unsere Kunden oder Gesellschaft zu leisten, dann möchte ich lieber diese Tätigkeit nicht nachgehen. Also das ist etwas, damit kann ich mich nicht identifizieren. Wir stehen hier für das gesellschaftlich absolut Richtige. Ich habe das ja eben kurz ausgeführt, warum. Und das ist das Motiv und nicht irgendetwas, womit man dann selber Geld verdient. Es ist ja schön, dass man mit einer sinnhaftigen Tätigkeit auch selber den Lebensunterhalt oder als Unternehmen den Ertrag für das Unternehmen sichern kann. Aber Sie würden ja einen Politiker, den Sie fragen, ob er es für sinnvoll achtet, dass man sich für Politik interessiert, der würde ja auch sagen, ja, und dann sagen Sie ihm ja nicht, dass Sie müssen das sagen, weil Sie sind ja Politiker, Sie leben davon. Oder einem Journalisten würden Sie fragen, halten Sie es für sinnvoll, Zeitungen oder digitale Medien zu lesen? Der würde Ihnen auch sagen, ja, und dann wäre ja auch nicht meine Antwort, Sie müssen das ja sagen, weil Sie sind Journalist, Sie leben davon. Und genauso sinnhaft ist diese Antwort hier. Also ich denke, es ist etwas Wichtiges, es ist das gesellschaftlich Richtige und da muss man mit Mut auch für einstehen und das ist unser Motiv hier.
Kommen wir nochmal zur Kapitaldeckung der gesetzlichen Rente zurück. Wie sollte Ihrer Meinung nach diese Kapitaldeckung, diese Kapitalanlage erfolgen? Es gibt ja da verschiedene Möglichkeiten.
Ja, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass diese Kapitalanlage sehr unabhängig von Personen durchgeführt wird, die da auch Spezialisten für sind. Hier gibt es sowohl im Ausland als auch im Inland sehr gute Beispiele für. Das eine ist, ich komme da nochmal auf Schweden, wo das staatliche AP-Fondensystem so gestaltet ist, dass dort Kapitalmarktexperten für die strategische Anlageallokation, also die Aufteilung der für die Kapitaldeckung zur Verfügung stellenden Mittel auf die verschiedenen Anlageklassen vorgenommen wird. Das machen diese Experten und dann suchen sie wiederum Anlageexperten bei Investmentgesellschaften aus nach ganz, ganz strikten, strengen Kriterien, übrigens auch ganz strikten Kostenvorgaben, um diese einzelnen Anlageklassen nach ihren Vorgaben optimal verwalten zu lassen. Und das halte ich für einen sehr, sehr guten Weg. Ein ähnlicher Weg in Deutschland wird von der RAG-Stiftung oder dem KENFO, also dem Fonds für die Finanzierung der atomaren Entsorgung.
Ja, der Rückbau der Atomkraftwerke, ne?
Ja, genau. Diese beiden Institutionen sind staatlich oder staatlich nah eingerichtet worden. Die RAG-Stiftung kümmert sich um die Finanzierung der Ewigkeitslasten des Ruhrkohlebergbaus. Und die werden nach ganz ähnlichen Methoden angelegt. Da gibt es auch Experten in den beiden Unternehmen oder der Stiftung, die die Allokation bestimmt, die die Auswahl der Investment-Experten vornimmt nach strengsten Kriterien und dann aber auf Experten überträgt. Vielleicht ein dritter Aspekt noch. Ein Beispiel, was ich schon sehr, sehr schätze, ist das Mandat der Deutschen Bundesbank, nämlich das ist ja so gestaltet, dass sie immer zunächst dem Mandat der Geldwertstabilität verpflichtet ist und nicht irgendwelchen politischen Einflüssen. Also diese Unabhängigkeit der Bundesbank, die steht ja sehr stark im Vordergrund. Und das wünsche ich mir auch hier für diejenigen, die für diese Kapitalanlage zuständig wären, dass sie dieses Mandat der Unabhängigkeit haben, um hier nicht von kurzfristigen politischen Bewegungen unter Druck gesetzt zu werden.
Stabilität ist ein gutes Stichwort.
Ja.
Wenn wir jetzt über Stabilität gerade reden, dann wie ist es denn mit der Stabilität der Rentenversicherung in der Zwischenzeit, bis man zu mehr Kapitaldeckung kommt, auch durch so einen Fonds? Was sehen Sie da an Möglichkeiten, um die Rentenversicherung stabil zu halten bis dorthin?
Also bis dahin hat man ja wahrscheinlich nur zwei Stellschrauben. Das eine ist, dass man am Beitrag, der Beitrag, den müsste man wahrscheinlich sich immer mal wieder angucken. Das andere Thema ist natürlich die Lebensarbeitszeit. Und auch da ist, glaube ich, schon, das ist ja ein politisch sehr, sehr diskutiertes Thema, was ich auch echt verstehen kann. Das ist sehr sensibel. Was mir sehr gut gefällt, sind auch da, dass die eine oder andere Lösung in anderen Ländern, ich meine, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in Italien ist es jetzt gerade gemacht worden, dass die Lebensarbeitszeit gekoppelt ist an die Lebenserwartung. Das heißt, wenn die statistisch zu erwartende Lebensarbeitszeit, da gibt es in Deutschland ja diese Heubeck-Tafeln, die das abbilden, wenn die steigt, dann steigt automatisch auch die Lebensarbeitszeit. Wenn es andersrum wäre, geht es in die andere Richtung. Und ich glaube, diese Entkopplung, diese Entemotionalisierung, die würde da sehr, sehr gut tun, weil es einfach ein realistisches Bild wiedergibt. Und auch das wäre sicherlich etwas, was die Finanzierung hier etwas erleichtern würde. Also das sind Elemente, die ich mir da vorstellen könnte.
Kommen wir doch mal zur zweiten Säule, die sich vor allen Dingen auf die betriebliche Altersversorgung stützt. Sie haben in einem Beitrag für die FAZ im vergangenen Dezember kritisiert, dass Deutschland sich ein kleinteiliges System unflexibler Durchführungswege leistet. Woran krankt es vor allem?
Das stärkste Element, an dem es mangelt, ist, dass es eine einheitliche Dokumentation der verschiedenen Konten gibt, in die die Arbeitnehmer einzahlen. Wenn Sie natürlich das ganze Leben einen einzigen Arbeitgeber haben, dann können Sie noch ganz gut überblicken, wie viel Rentenanlagen Sie haben und was Sie am Ende der Arbeitszeit zu erwarten haben. Wobei auch das in der Dokumentation unterschiedlich ist. In dem Moment, wo Sie den Arbeitgeber wechseln, haben Sie dann schon 2, 3 oder wie viel auch immer Arbeitgeber Sie in Ihrem Leben haben, unterschiedliche Konten, unterschiedliche Dokumentationen und kriegen das nur noch ganz schwer zusammen. Und dieser einheitliche Überblick, diese Transparenz, die Vereinheitlichung der Dokumentation dessen, was ein Arbeitnehmer denn nun am Ende seiner Arbeitszeit von der zweiten Säule zu erwarten hat, an der mangelt es für meinen Begriff ganz erheblich. Insbesondere, weil auch dort natürlich sehr unterschiedliche Vereinbarungen in den einzelnen Betrieben dann wieder vorzufinden sind, die das auch nochmal erschweren, einen guten Überblick zu haben.
2017 wurde das Betriebsrentenstärkungsgesetz verabschiedet. Seit 2018 ist es in Kraft. Dadurch sollten ja die Betriebsrenten eigentlich einen Schub bekommen. Die zweite Säule, die Sie angesprochen haben. Wie lautet Ihr Fazit jetzt zu diesem Gesetz? Jetzt sind über 4 Jahre ins Land gegangen.
Also wir waren zunächst einmal sehr, sehr euphorisch, dass das eingeführt wurde. Hatten uns auch vorher sehr dafür stark gemacht, insbesondere weil das ja auch damit verbunden war, dass kein Garantiegebot mehr gegeben war, sondern man konnte den Durchführungsweg frei wählen, was aus unserer Sicht gerade angesichts der Zinssituation ein erheblicher Schritt nach vorne war. Ich muss leider sagen, nach 4 Jahren ist da eine gewisse Ernüchterung eingetreten, weil es natürlich in der Umsetzung auf der Strecke geblieben ist. Also wir sehen eigentlich heute, wir sehen überhaupt keine Kommunikation mehr dazu. Das ist sehr, sehr in den Hintergrund getreten. Das liegt aus meiner Sicht vor allem daran, vielleicht etwas, was man am Anfang nicht so erwartet hätte, aber es liegt daran, dass hier die beiden Tarifpartner miteinander verhandeln müssen, und dass das schon sehr komplexe Elemente sind. Das meine ich gar nicht wertend. Aber wenn die Arbeitgeberverbände und die jeweilige Gewerkschaft da miteinander verhandeln, dann kommen so viele Elemente hinein. Plus, die sind dann gleichzeitig für die Setzung der Rahmenbedingungen und nachher der Kontrolle zuständig. Das macht die Sache unglaublich komplex. Da würde ich, vielleicht war das gar nicht so zu antizipieren, aber das wäre mein Fazit jetzt. Hier, glaube ich, wäre es im Nachgang sehr viel sinnvoller, diese Verhandlungen eher auf die Tarifpartner in den Unternehmen zu übertragen, sodass da die Arbeitgeber mit den Betriebsräten die Durchführungswege genau besprechen. Ich halte das für die bessere Variante, das flexibilisiert, das individualisiert. Und da kann ich auch sagen, aus der Praxis heraus, wenn wir mit Unternehmen über betriebliche Altersvorsorge sprechen, da ist es nicht immer so, dass unsere ersten Ansprechpartner die Personalabteilungen oder die Finanzabteilungen sind, sondern häufiger ist es auch so, dass die Betriebsräte uns kontaktieren und uns bitten, das dem Unternehmen etwas nahe zu bringen. Beziehungsweise, wenn es die Arbeitgeberseite ist, dann ist meistens der zweite Schritt schon, können Sie bitte auch einmal mit unseren Betriebsräten sprechen. Und wir versuchen das dann sehr, sehr gut darzustellen und alle Tarifpartner dann mitzunehmen bei der Gestaltung, bei der Erläuterung, das ist ganz wichtig. Und dadurch entsteht eine Menge Vertrauen von beiden Seiten. Manchmal sind wir da so der Moderator. Und das hilft enorm. Und dadurch entstehen sehr gute Systeme. Und wahrscheinlich wäre dieses Runterbrechen auf die nächste Ebene, das wäre wahrscheinlich erfolgversprechender.
Würde denn diese Verlagerung auf die betriebliche Ebene auch eine Beschleunigung der Einführung der sogenannten Beitragszusage bringen? Das ist eine neue Zusageform, die mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz eingeführt wurde, bei der der Arbeitgeber zwar einen Beitrag zusagt, aber keine Garantie für eine bestimmte Leistung übernehmen muss. Da gibt es bislang noch kein einziges Beispiel, was tatsächlich umgesetzt worden ist. Ginge es auf betrieblicher Ebene schneller und einfacher?
Also ich bin da überzeugt, dass das schneller und einfacher geht. Im Übrigen kann ich Ihnen dazu sagen, dass wir auf betrieblicher Ebene da eine sehr, sehr starke Veränderung gerade erleben. Wir erleben eine Menge Kunden, die das bereits angegangen sind oder die sich aktuell sehr dafür interessieren, eine Ergebniszusage in eine Beitragszusage zu wandeln. Und da muss man natürlich die Arbeitnehmer auch wieder mitnehmen, man muss ihnen das erläutern, man muss ihnen die dauerhafte Vorteilhaftigkeit erläutern, vielleicht auch gepaart mit ein bisschen attraktiverer Gestaltung dieser Beitragszusage. Und dann erlebt man das aber. Und ich denke schon, dass diese Veränderung vorteilhaft wäre und das auch beschleunigen würde.
Das ist ja ein gewisser Weg. Lange haben sich Arbeitgeber, Verbände und Gewerkschaften sehr schwer getan mit garantielosen Beitragszusagen. Wir hatten im Gespräch auch mal den ehemaligen Vorstand des Pensionssicherungsvereins Hans Melchior. Auch der hat da doch gezweifelt, ob diese schwankenden Anlageergebnisse den Deutschen denn guttun würden, psychologisch. Mal weg von den rechtlichen Grundlagen und dem Gestaltungswillen der Tarifparteien. Ist das ein Problem der Anlagekultur in Deutschland? Also brauchen wir auch hier mehr Mut?
Definitiv. Der Herrn Melchior, den ich übrigens sehr, sehr lange und sehr angenehm kenne, da auch grundsätzlich in seiner Skepsis zustimmen. Ich denke aber, mit etwas Mut und guter Begleitung lässt sich das überwinden. Ich möchte aber auch hier nochmal ein sehr deutliches Wort verwenden. Deutschland braucht mehr Finanzbildung. Und wir sind in puncto Finanzbildung ein Entwicklungsland. So deutlich muss man das ansprechen. Das bringt mich nochmal zu meinen Eingangsbemerkungen hinsichtlich des in Sicherheit wägen der Bürgerinnen und Bürger. Das führt natürlich dazu, dass sich auch gar keiner dazu berufen fühlt, sich überhaupt mit dieser Frage zu befassen. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass wir ehrlich sind, transparent sind und zwei Elemente den Arbeitnehmern oder generell allen Personen, die sich mit der Altersvorsorge befassen, mit an die Hand geben. Das eine sind Instrumente, um sich ganz klar zu werden, wie hoch der Kapitalbedarf im Alter ist und wie hoch die Rentenlücke zwischen der staatlichen Rente und dem, was man später benötigt, ist und wie man das ist dann das zweite Element, mit welchen Instrumenten man diese Rentenlücke dann beherrschbar machen kann, mit welchen Instrumenten man sie optimal befüllen kann. Diese beiden Elemente braucht es. Und wenn man das sprachlich gut begleitet und auch erläutert, dass auf der einen Seite ja Schwankungen vorkommen, dass auf der anderen Seite mittel- bis langfristig diese Schwankungen ausgeglichen werden und zu höheren Erträgen führen, dann wird man auch weniger sensibel an dieser Stelle sein. Vielleicht ein letzter Gedanke dazu. Es ist eben wichtig, dass wir den betroffenen Personen vor Augen führen, dass zum Beispiel Aktienanlagen, wenn sie über 10, 15 Jahre investiert werden, in Abhängigkeit von welchen Märkten man das gemacht hat, immer Erträge von durchschnittlich 5-6% erzielt haben. Und zwar relativ unabhängig von dem Zeitpunkt, an dem man begonnen hat. Wenn die Märkte etwas höher waren, dann waren es 5%. Wenn die Märkte etwas tiefer standen, waren es 6%. Aber in diesem Korridor ist man gelandet. Und wenn wir das vor Augen führen und dann auch diesen langfristigen Vergleich machen, dann sieht man auch diese Glättung. Das muss man halt immer wieder darlegen, immer wieder zeigen, wo man gerade steht. Dann wird man auch Vertrauen gewinnen. Das ist die Aufgabe. Aber die Herausforderung, die sehe ich ganz genauso.
Sie hatten vorhin schon den Arbeitgeberwechsel angesprochen. Das ist ein Problem für die betriebliche Altersversorgung, weil am Ende ein Arbeitnehmer am Ende seines Arbeitslebens vielleicht 3, 4 oder 5 verschiedene Zusagen, betriebliche Altersvorsorgezusagen hat. Nun gibt es ein Übertragungsabkommen für Pensionskasse und für Direktversicherung, aber das Problem ist damit bei weitem nicht gelöst. Was wäre denn Ihr Vorschlag? Wie könnte die betriebliche Altersvorsorge mehr Portabilität bekommen?
Also in diesem Zusammenhang, glaube ich, gibt es ein sehr, sehr schönes Vorbild und das ist die USA, wo die 401k-Pläne ja entwickelt worden sind, wo es eben möglich ist, dass Arbeitnehmer ein Kontenmodell haben, ein Konto haben, wo sie, egal bei welchem Arbeitgeber sie sind, immer nach dem gleichen Prinzip einzahlen können. Übrigens ist bei diesem Modell noch eine zweite Komponente sehr interessant. Sie können nämlich, wenn ich den Betrag richtig in Erinnerung habe, bis 19.500 US-Dollar, also ich glaube, es ist ungefähr so, können sie steuerfrei investieren. Und so ist auch die betriebliche Altersvorsorge hier nochmal steuerlich gefördert. Und das ist für mich ein sehr gutes Modell. Auch hier kann ich nochmal ein praktisches Beispiel nennen. Ich bin häufiger bei unseren Kollegen unseres Schwesterunternehmens, nenne ich es jetzt mal, in den USA. Und dort konnte ich sehr, sehr viele Telefonate mithören, die unsere Berater dort mit ihren Endkunden, also mit ihren Kunden, persönlichen Kunden, direkt Privatkunden führen. Und 80% dieser Gespräche drehen sich eigentlich um die Frage, wo stehe ich gerade in meiner betrieblichen Altersvorsorge? Was muss ich in der privaten Altersvorsorge tun, um das zu ergänzen? Welche Instrumente? Aber das Bewusstsein, da vorzusorgen und wo man steht, das ist bei all diesen Gesprächen ganz oben. Sowas erlebt man hier überhaupt nicht. Und das ist für mich schon ein leuchtendes Vorbild. Und ich glaube, es wäre sehr, sehr wichtig, und jetzt komme ich nochmal auf die politische Seite, wenn sich unsere Politiker mit diesen Fragen stärker auseinandersetzen würden und solche Praxisbeispiele sich auch einmal ansehen würden, dann würde ihnen die Bedeutung vielleicht sehr viel stärker nochmal vor Augen geführt.
Ja, die FDP, die will ihren Faible für den Kapitalmarkt ja nicht unbedingt kaschieren in dieser Regierung. Jetzt kann man sagen, die Aktienkultur ist ja eigentlich ein ureigenes linkes Thema. Ich glaube, ich habe sowas in einem Gastbeitrag von Ihnen gelesen. Damit müsste es ja nun bei allen drei Partnern der Ampelregierung auf der Agenda stehen. Wenn ich mir aber die ein oder andere Äußerung aus der Sozialdemokratie so in der Vergangenheit in Erinnerung rufe, habe ich da große Zweifel. Warum sollte die SPD denn vor allem, vielleicht auch die Grünen, für eine bessere Aktienkultur in Deutschland eintreten?
Vielleicht erst mal vielen Dank, dass Sie das zitieren. Wenn ich es ganz präzise sagen darf, habe ich gesagt, es sollte, leider ist es nicht, es sollte ein ureigenes linkes Thema sein. Ja. Warum? Ich glaube, dass gerade die von den Sozialdemokraten und auch den Grünen besonders fokussierte Gruppe der Arbeitnehmer, dass gerade die ja von der Frage, wie hoch ihre Rente ist, besonders betroffen sind, weil die weniger Mittel haben, um das irgendwie sinnhaft nochmal zu ergänzen. Da stellt sich die Frage am brisantesten. Und sie stellt sich heute besonders brisant, denn wir haben auf der einen Seite eine Niedrigzinspolitik, und das ist ja noch beschönigt, also wir haben ja quasi eine Nullzinspolitik. Also genau diese Gruppe, die hat in der Vergangenheit hart ersparte, in Sparkonten angelegt, um für die Zukunft vorzusorgen. Da gibt es quasi keine Zinsen. Jetzt kommt noch diese hohe Inflation. Das heißt, de facto verlieren die da laufend Geld. Und hier ist ja die Frage am stärksten relevant. Wie kann ich mich davor schützen? Wie kann ich für das Alter vorsorgen? Und hier offen zu werden für risikoreichere Anlageklassen, insbesondere das Produktivvermögen, das ist ganz, ganz essentiell. Im Übrigen wird da ja, ehrlich gesagt, Karl Marx, der ja auch als einer der Ziehvater auch der Sozialdemokratie mitgilt, der wird ja ad absurdum geführt, denn der hat ja gerade gefordert, dass die Arbeiterklassen stärker am Produktivvermögen beteiligt werden soll, was ja hier ein besonders guter Weg ist. Also da sollte man sich vielleicht an diese Wurzeln einmal erinnern und das dann auch in die Tat umsetzen. Das wäre wirklich eine Handlungsempfehlung. Ich würde das sogar sagen, das ist ein dringendes Mandat, was da aufzunehmen ist. Alles andere ist verantwortungslos. Das würde ich den Kollegen dieser beiden Parteien wirklich sehr, sehr ans Herz legen. Und es offen, vielleicht merken Sie mir das auch an, das ist mir ein unglaubliches Anliegen. Ich selber, vielleicht den Gedanken nochmal, ich bin wirklich tief überzeugt, das liegt auch an meiner Prägung im Studium, von der sozialen Marktwirtschaft. Ich bin sehr, sehr stark von Walter Eucken da beeinflusst, den ich gelesen habe. Und das gute Balancieren des Marktwirtschaftlichen mit dem Sozialen, das ist mir ein essentielles Anliegen, das gut zu machen. Und da ist mir auch das Soziale wahnsinnig wichtig. Das ist Ich glaube auch, dass wir als Finanzindustrie sehr, sehr gut beraten wären, dem Sozialen viel Gewicht zu geben. Aber hier spielt das eben eine besondere Rolle, dass man genau an dieser Stelle auch diese beiden Elemente zusammenführt und gerade deswegen auch die Aktienkultur stärkt für die Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die da besonders von profitieren bzw. jetzt von der Lücke sehr betroffen sind.
In diesem Herbst startet die digitale Rentenübersicht. Damit wird erstmal das möglich, was Sie sich vorhin eigentlich gewünscht hatten. Ja, die Bürger können sich bei der deutschen Rentenversicherung digital einloggen und bekommen einen Überblick über alle Rentenansprüche, die sie haben. Die erste Phase ist freiwillig und es sind auch noch nicht alle dabei. Würden Sie denn von Anfang an gern mitmachen und dafür auch die Voraussetzungen in Ihrem Unternehmen schaffen, dass Sie sich da anschließen können?
Das kann ich auf jeden Fall so bestätigen. Also wir würden, so wie Sie es formulieren, ist am besten formuliert, wir würden da gerne von Anfang an mitmachen. Der zweite Teil Ihrer Frage ist auch sehr gut gesetzt, nämlich es kommt eben auch ein bisschen auf die technischen Voraussetzungen an. Das kann ich nicht genau absehen, wie das geplant ist. Wissen Sie, da spielen ja auch Elemente wie Datensicherheit eine Rolle und dann Systemkompatibilität. Auf jeden Fall werden wir uns dafür einsetzen, da dabei sein zu können, die Voraussetzungen zu schaffen. Wir sind auch darüber hinaus, fördern wir Projekte hinsichtlich portabler Rentendarstellungen und digitaler Rentendarstellungen, wo alle drei Säulen dann auch mit einfließen können. Das machen wir gemeinsam mit Professor Hacketal, der sich da sehr intensiv mit befasst und dabei auch forscht. Also für uns ist das ein ganz wichtiger Punkt, den wir sehr, sehr stark unterstützen und so wie Sie es formuliert haben, wir würden sehr, sehr gerne von Anfang an auch dabei sein und daran teilhaben.
Ja, dann kommen wir eigentlich schon zum Ende unseres sehr kurzweiligen Gesprächs und am Schluss wollen wir unseren Gästen eigentlich immer zwei Fragen stellen. Die erste wäre, wie stehen Sie zu einem geplanten staatlich verwalteten Fonds für die Altersvorsorge?
Das haben Sie ja schon ein bisschen beantwortet. Die Idee steht ja drin im Koalitionsvertrag. Im Augenblick ist es noch ein Prüfauftrag. Wie, hoffen Sie, sollte dieser Prüfauftrag ausgehen?
Also ich bin der Meinung, dass die sinnvollste Gestaltung wäre, dass dieser Fonds eine Ergänzung ist zum Kapitalumlageverfahren, dass er aber unabhängig nach objektiven Kriterien von Experten gestaltet wird und auch in die Hände von Experten gelegt wird beim Management dieses Fonds. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll wäre, diesen Fonds in unmittelbare Konkurrenz zu privat gestalteten Fonds zu setzen. Was ich schon glaube, ist, dass es Sinn machen würde, für die erste Säule das einzuführen. Da bin ich eigentlich ein Befürworter. In dem Zusammenhang möchte ich nochmal eine andere Sache sagen. Mir wäre sehr, sehr wichtig, dass auch die zweite und dritte Säule staatlich gefördert wird. Dass wir also, ich hatte das für die USA ja mal als Beispiel genannt, wo einfach man auch steuerbegünstigt oder steuerfrei in die zweite Säule hinein investieren kann. Auch in der dritten Säule gibt es ein sehr, sehr gutes Beispiel. Das ist nämlich gerade in Italien, wo ermöglicht worden ist, dass private Anleger für ihre Altersvorsorge in Sparpläne investieren können, die nach 5 Jahren, wenn sie 5 Jahre oder länger halten, wo die Gewinne steuerfrei sind, das wäre eine sehr, sehr sinnvolle Ergänzung. Also ich halte den staatlichen Fonds für die erste Säule für eine interessante Variante. Und da kann man sicherlich überlegen, das ist, glaube ich, auch in Schweden gemacht, dass dieses staatliche Fonds eine Alternative zu auch privat gemanagten Lösungen ist. Aber der staatliche Fonds ist da auch gut gemanagt, sodass das sehr attraktiv ist. Also das macht schon für mich Sinn.
Bleibt die zweite Frage. Weshalb denken Sie, dass Sie ganz persönlich gut für Ihr Alter vorgesorgt haben?
Ja, das rundet ja fast das Gespräch ab, weil ich eben in dem Fall das Glück hatte, dass ich mich sehr früh für meine Mutter da mit befassen musste. Und dann werden einem natürlich die Augen geöffnet, sodass man sich parallel dazu sehr früh auch Gedanken macht, wie man da selber mit umgeht. Und deswegen habe ich vieles von dem, was ich hier eben dargelegt habe, für mich selber beherzigt, sodass ich denke, da ganz gut aufgestellt zu sein. Es ist natürlich auch da so, wie bei, man sagt ja auch, Ärzte seien immer die schlechtesten Patienten. Wahrscheinlich ist es auch so, dass man, wenn man selber in diesem Geschäft tätig ist, vielleicht auch nicht immer für sich persönlich die besten Anlagen wählt. Das hoffe ich dann trotzdem nachher, dass sich das irgendwann auch positiv dann herausstellt. Aber da muss man auch immer genau hinschauen. Aber ich denke, insgesamt war ich dadurch in der Lage, mich frühzeitig mit der Frage zu befassen und glaube da dann auch wenn es mal soweit ist, gut aufgestellt zu sein.
Also können wir in Ihrem Fall bei unserem Motto das Fragezeichen weglassen und sagen, Rente gut, alles gut.
Ja.
Herr Leisten, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen beiden ganz, ganz herzlich. Hat viel, viel Spaß gemacht. Und ich freue mich, wenn wir weiter zu diesem Thema miteinander in Kontakt und im Dialog sind.
Sehr gern. So, Fabian, was bleibt?
Also ich werde in den kommenden Monaten sehr genau hinschauen, welche Gesetzesentwürfe die Ampelregierung zur Altersvorsorge auf den Tisch legt.
Nicht nur du, Fabian, nicht nur du. Ich glaube, da sind wir alle gespannt. Wir werden auch genau hinhören, was die Bürger und Bürgerinnen in unserem Land davon halten.
Du meinst mit unseren Umfragen zum DIA Deutschland-Trend? Gibt es denn da schon ein Thema?
Noch nicht. Aber du kannst sicher sein, wenn die Regierung bis dahin einen Vorschlag zur Rente vorgelegt hat, dann kommt er in der Umfrage vor.
Wann können wir mit Antworten rechnen?
Etwa so im März.
Dann gibt es auch wieder eine neue Ausgabe unseres Podcasts.
Abonnieren nicht vergessen.
Wir hoffen, die heutige Ausgabe hat Ihnen gefallen.
Und scheuen Sie sich nicht, uns weiter zu empfehlen.
Bis dahin bleiben Sie im Dialog.
Und sorgen für das Alter vor.